Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Die Corona-Pandemie, die bestimmt die Schlagzeilen nicht mehr so wie noch vor einigen Monaten. Nach und nach sind Schutzmaßnahmen aufgehoben worden. Am 7. April fallen auch die letzten noch Verbliebenen weg, wie das Tragen einer FFP2-Maske beim Besuch eines Krankenhauses oder Pflegeheims. Heute trifft sich auch der Corona-ExpertInnenrat der Bundesregierung zum letzten Mal. Auf der anderen Seite, Corona ist nicht vorbei und es gibt Risikopersonen, die nach wie vor aus gutem Grund eine Infektion vermeiden wollen, vermeiden müssen. Worauf diese Risikogruppen besonders achten sollten und wie es generell weitergeht mit SARS-CoV-2, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Volkert Wildermuth, der seit Beginn der Pandemie für uns darüber berichtet. Volkert, Ende der Maßnahmen, aber Corona ist immer noch da. Wie sind denn die aktuellen Zahlen?
Ja, die offizielle Inzidenz, die sinkt auf aktuell knapp über 20 positive Tests pro 100.000 Einwohner in der Woche. Aber es wird ja kaum noch getestet. Und deshalb rechnet der Pharmazeut Thorsten Lehr damit, dass die reale Inzidenz irgendwo zwischen 1.000 und 2.000 liegt. Und jeder kennt wohl Menschen, die in den vergangenen Wochen im Bett lagen. Dafür sind sehr viele Viren verantwortlich, aber eben immer auch noch SARS-CoV-2. Corona ist weiter aktiv und laut Robert-Koch-Institut mussten etwa 3.000 Menschen deswegen vergangene Woche ins Krankenhaus.
Wie sieht es denn angesichts dieser aktuellen Lage mit den Impfempfehlungen aus? Wer sollte regelmäßig einen Booster, eine Auffrischimpfung bekommen?
Die Weltgesundheitsorganisation hat gerade ihre Impfempfehlung aktualisiert. Für die meisten Menschen reicht danach der doppelte Booster, den hierzulande wohl die meisten erhalten haben. Aber Personen mit besonders hohem Corona-Risiko, die sollten sich laut WHO einmal jährlich impfen lassen. Im Grunde ganz ähnlich wie bei der Grippe. Zum einen gilt diese Impfempfehlung für das medizinische Personal. Das hat ja selbst ein hohes Ansteckungsrisiko und kommt in engen Kontakt mit gefährdeten Personen. Aber vor allem die Risikogruppen selbst sollten ihren Schutz einmal im Jahr auffrischen. Da gehören alle über 60 dazu, Menschen mit Vorerkrankungen, vor allem der Lunge, des Herzens, der Nieren, aber auch die Zuckerkrankheit und natürlich alle Formen der Immunschwäche erhöhen das Corona-Risiko. Wie mir das Robert-Koch-Institut gesagt hat, diskutiert die Ständige Impfkommission in Deutschland gerade längerfristige Impfempfehlungen. Vorerst steht in den Fragen und Antworten zur Corona-Impfung des RKI, dass zum Beispiel hochbetagte Bewohnerinnen von Altenpflegeheimen und Menschen mit Immundefizienz mit Ärztin oder Arzt über das Thema weitere Booster sprechen sollten.
Das war das Thema Impfen. Welche anderen Schutzmaßnahmen gibt es denn noch? Was kann jede und jeder bei Wunsch oder auch Bedarf selbst für den Schutz im Alltag tun, vor allem eben Risikopatientinnen und Risikopatienten?
Ja, darüber habe ich mit dem Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin gesprochen und Professor Martin Scherer meint, dass Corona für Ältere oder Menschen mit Vorerkrankungen inzwischen ein Risiko wie andere Infektionen auch darstellt, also wie Grippe, andere Viren, die aktuell umgehen. Und vor all diesen Viren kann man sich auf zwei Wegen schützen. Der erste ist, die Gesundheit und die Abwehrkräfte generell stärken, ausreichend schlafen, sich bewegen, sich richtig ernähren, nicht rauchen und so weiter. Gerade ältere Menschen sollten auch alle Impfungen wahrnehmen, nicht nur Corona, auch die Grippeimpfung, Gürtelrose, Pneumokokken. Und die Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene rät vorbeugend zu antiviralen Nasensprays oder zum Gurgeln mit Kochsalzlösung oder Mundwässern. Beides stört nicht nur Corona, sondern zum Beispiel auch Grippeerreger bei der Vermehrung. Also sich selbst stärken ist das eine, den Viren ausweichen das andere. Gerade die Pandemie hat ja gezeigt, Masken sind ein wirksamer Schutz vor Erregern. Martin Scherer rät jetzt nicht dazu, ständig Maske zu tragen, aber immer dort, wo es in Innenräumen zu Gedränge kommt. U-Bahn im Nachmittagsverkehr, Veranstaltungen. Da sollten Personen mit hohem Risiko eine Maske dabei haben und sie dann auch aufsetzen. Und ganz besonders gilt das natürlich, wenn man mit Personen mit Symptomen zusammenkommt. Auch Tests können hilfreich sein, wenn man etwa zum Geburtstag einlädt. Die Tests sind nicht perfekt, aber ein Teil der Infizierten zeigen sie ja doch an.
Was ist dann, wenn es trotz dieser Vorsichtsmaßnahmen zu einer Infektion kommt?
Ja, bei schweren Verläufen gibt es ja dieses Medikament, den Virenhemmer Paxlovid, der verkürzt die Krankheitsdauer, vermindert die Schwere des Verlaufs und scheint sogar das Long-Covid-Risiko zu senken. Das Problem, gerade Personen mit Risiko, mit Vorerkrankungen, die nehmen ja viele Medikamente und die vertragen sich nicht immer mit Paxlovid. Deshalb würde Martin Scherer Paxlovid auch nicht jedem verschreiben, sondern wirklich nur, wenn ein hohes Risiko bei einer Corona-Infektion vorliegt. Und dann muss es schnell gehen. Deshalb sollte man schon vorab mit dem Hausarzt oder der Hausärztin klären, ob Paxlovid eine Option ist. Dann lässt sich auch in Ruhe Ruhe besprechen, ob man vielleicht andere Wirkstoffe bei einer Corona-Infektion kurzfristig aussetzen sollte. Und dann kann man auch klären, ob vielleicht jemand anders das Rezept abholen kann. Manche Hausärzte und Hausärztinnen sind immer noch zögerlich bei Paxlovid. Also man muss dann auch zum Teil darauf bestehen, diese Vor- und Nachteile abzuklären und eben am besten vorab. Die monoklonalen Antikörper, die in früheren Wellen gegeben wurden, die funktionieren bei der aktuellen Omikron-Variante leider nicht.
Gibt es denn noch andere Therapieoptionen, speziell andere Corona-Medikamente sozusagen in der Pipeline, die vielleicht einfacher anzuwenden sind, nebenwirkungsärmer und auch bald verfügbar sein könnten?
Ja, Japan hat gerade das Medikament Insitrelvir zugelassen, per Notfallzulassung. Das funktioniert im Grunde ähnlich wie Paxlovid. Das senkt die Virenlast und damit die Ansteckungsgefahr für andere, verkürzt die Krankheitsphase um einen Tag und scheint auch bei Long-Covid was zu bewirken. Das alles bei deutlich weniger Wechselwirkung mit anderen Medikamenten. Das wäre in der Anwendung wirklich ein entscheidender Vorteil. Aber in Europa wurde noch gar kein Zulassungsantrag für dieses Medikament gestellt. Von daher ist unklar, wann dieser Wirkstoff in Deutschland tatsächlich erhältlich sein wird. Und dann ist auch unklar, wie hoch der Bedarf da noch sein wird.
Wir haben es eben schon einmal kurz angesprochen. Inwieweit ist Corona denn tatsächlich jetzt schon ein Erreger wie jeder andere?
Ja, also nach den aktuellen Berichten des RKIs flacht die Welle der Atemwegsinfektionen langsam ab. Geprägt wurde sie vor allem von Influenzaviren, die waren fast für ein Drittel der Krankheitsfälle verantwortlich. Coronaviren mit 10% spielen eine deutlich kleinere Rolle, vergleichbar mit anderen Atemwegsviren. Von daher, ja, Corona wird zu einem Erreger unter mehreren, die im Winter für Probleme sorgen. Das bedeutet also wieder mehr Normalität. Aber die Pandemie hat auf der anderen Seite ja nochmal klar gemacht, für Risikopersonen sind alle Atemwegserreger gefährlich und leider manchmal auch tödlich. Corona genauso wie Grippe, wie andere Viren.
In dieser Woche enden die letzten Corona-Schutzmaßnahmen. Wie es weitergeht und wer sich nach wie vor wie schützen kann und sollte, darüber habe ich mit Volkart Wildermuth gesprochen. Vielen Dank.